Gartenradio. Mitten im Grünen.
Diesmal geht es um Gartentherapie. Als ich das meiner Nachbarin erzählt habe, das ist eine Psychotherapeutin, hat die mich nur mit großen Augen angeguckt. Kannte sie nicht und da ist sie nicht allein. Gartentherapie ist hierzulande noch ein Nischenfach, nimmt aber so langsam Fahrt auf. Eine der Pionierinnen der Gartentherapie ist die Gartenbauingenieurin Ulrike Kreuer. Sie gestaltet Gärten für Menschen mit Demenz, schreibt Bücher darüber und bildet Gartentherapeuten und Therapeutinnen aus. Und mit ihr streifen wir diesmal durch ihren eigenen Garten, lassen uns dabei erzählen, was alles zur Gartentherapie gehört, welches Gewächs zum Beispiel eine talentierte Therapiepflanze ist, wie wir unseren eigenen Garten noch besser als Oase für die Sinne nutzen können und was für anrührende, aber auch lustige Geschichten sie bei der Gartentherapie so erlebt. Und alles das erzählt sie uns also in ihrem eigenen Garten, in dem 8000 Seelendorf Nettersheim in der Eifel. Der Weg zum Haus von Ulrike Kreuer führt den Hang hinauf, mit Blick über das Dorf, mit Kirche und idyllischen Fachwerkhäusern im Tal und über die bewaldeten Hügel drumherum. Vor dem weißen Haus ein üppig bepflanzter Vorgarten mit Farnen, Stauden und Sträuchern. Am Staketenzaun davor hängt eine Plastikbox mit Flyern. Die Aufschrift schimmert durch. Ulrike Kreuer, Gartengestaltung für Menschen mit Demenz steht drauf. Heike, ruft jemand aus dem Garten hinter dem Haus und als ich Ja sage, kommt auch schon Ulrike Kreuer um die Ecke mit Nickelbrille und grauem, kinnlangem Haar. Wollen wir gleich beim Du bleiben, fragt sie. Klar, sage ich und los geht es in ihren Garten am Hang.
Wir haben hier rund 2000 Quadratmeter. Das war vorher so eine Pferdewiese. Wir haben eine Obstwiese angelegt. Die Wiese steht natürlich hoch. Wir haben die Wege gemäht. Wenn es dann irgendwann mal trocken ist, mähen wir mit der Sense. Und dann machen wir Heu draus, einen Gemüsegarten, ein kleines Foliengewächshaus für die Tomaten.
Ist der auch schon Demenz oder überhaupt therapietauglich?
Also ich glaube, Garten ist erstmal grundsätzlich Therapie. Aber wenn du therapeutisch arbeitest, musst du immer ein Ziel haben, also um das auch wieder abfragen zu können und nicht nur das Wohlergehen. Also was hier auf jeden Fall ist, sind diese unterschiedlichen Sitzplätze. Und wir können ja gleich alle mal abklappern. Und du hast immer dadurch die Möglichkeit, einen anderen Blick zu kriegen. Also einen anderen Blick auf den Garten, einen anderen Blick vielleicht auf deine Situation, auf dein Leben. Das ist ja so eine therapeutische Herangehensweise, Perspektivwechsel. Diese unterschiedlichen Sitzplätze sind immer über so Sichtachsen miteinander verbunden. Also immer, wo ich bin, sehe ich den nächsten Ort. Das ist für Menschen mit Orientierungsschwierigkeiten recht gut. Du weißt, wo kommst du her, wo gehst du hin. Also so von dem Prinzip her ist das schon therapietauglich.
Welchen Sitzplatz nehmen wir als erstes?
Gehen wir doch mal da hoch.
Wir biegen rechts ab, da ist ein kleiner Unterstand, zwei Sessel.
Wenn es kalt wird, gibt es da ein kleines Lagerfeuer drin. Und wenn es heiß ist, kannst du hier eine Hängematte machen. Das ist so mein kleines Waldhäuschen.
Setzen wir uns mal hin, erste Station.
Ja, wir müssen ein bisschen vorne die Sträucher runterschneiden. Und wenn du hier jetzt runterguckst, hast du den Blick hinten auf den Staudengarten. Immer den Weg entlang, der da gemäht ist. Und die Idee dahinter ist natürlich einmal, dass du natürlich hier sitzt und guckst, aber dass du auch Lust hast, ach, jetzt werde ich neugierig, jetzt gehe ich doch mal da hinten hin. Also so, das ist auch gerade für Menschen mit demenzieller Erkrankung. Es ist ja nicht immer so, dass die alle rausgehen in den Garten und schreien Hurra, sofern sie einen Garten haben. Sondern du musst schon gucken, dass du die Menschen so ein bisschen lockst, anstiftest, Bock hast, in den Garten zu gehen. Es ist unabhängig einer Demenz. Also du hast Lebenslust, die kannst du auch wecken.
Und das lohnt sich ja bei jedem.
Ja, genau. Ja. Manch einer, der 17 ist, ist nicht freudig erregt, wenn es heißt, wir gehen in den Garten.
Aber jetzt bist du Gartentherapeutin und es geht um Seele und um Körper. Mhm. Was umfasst alles Gartentherapie? Mhm. Was kann das alles sein?
Also auf jeden Fall, Seele und Körper gehört ja auch zusammen. Also ich glaube, dass du nicht das eine behandeln kannst, ohne das andere zu berücksichtigen. Aber also gerade bei Menschen, die vielleicht nicht mehr gut aufstehen können, nicht mehr mobil sind. Und dann sprichst du das in einem Altenheim mit den Pflegerinnen oder Betreuerinnen ab und sagst, okay, Frau Schmitz könnte ein bisschen Mobilisierung gebrauchen. Und dann machst du bestimmte Sachen, entweder Laubhaken oder am Hochbeet arbeiten für die Finger, um die zu mobilisieren. Oder du gehst spazieren oder pflückst Johannisbeeren, pflückst Äpfel, hakst in den Beeten. Ne, da gibt es ja unzählige Arbeit. Und das Schöne daran ist, dass du nicht in einem Raum sitzt und deinen Ellenbogen bewegst, sondern dass du eine Tätigkeit machst und es geht um die Tätigkeit und nicht um die Mobilisierung. Und das macht es viel leichter. Wenn du jemanden hast, der vielleicht antriebsarm ist und du weißt, aber eigentlich ist der gar nicht so depressiv. Du weißt das von seiner Biografie her. Kannst du bestimmte Dinge machen, wie Blumen pflücken oder auch spazieren gehen oder Heu zusammenrechen oder Lagerfeuer machen, wo die Menschen einfach wieder Lebensfreude erfahren und vielleicht selber wieder in Aktion kommen. Als Beispiel, ich habe das mal in Ratingen gemacht, in einem Altenheim. Da hatte ich ganz viel Heu. Und meine Idee war, wir machen jetzt daraus Kränze. So, und dann lag dieses Heu da. Die alten Menschen saßen drumherum. Und es war nicht so, dass die alle sofort angefangen haben, hurra, die Frau Kreu hat eine Blitzeidee, wir machen jetzt Heu. Sondern dann musste ich einfach Zeit lassen. Und es hat für mein Gefühl ewig gedauert, bis mal jemand angefangen hat, so die Halme auseinander zu fummeln oder das Heu zu kneten. Und am Nachmittag war es tatsächlich so, dass wir alle Heukränze, Heupuppen, Vogelscheuchen gebastelt haben, dass Geschichten über Heu erzählt wurde. Also alle haben irgendwie auf dieses Material reagiert, ohne dass ich gesagt habe, jetzt komm Heike, mach doch mal, ne? Sondern wirklich aus eigener Kraft. Und das ist ein Riesenunterschied, ob du was aus deinem eigenen Antrieb machst oder ob du halt gebeten wirst, was zu tun.
Sollen wir mal zur nächsten Sitzstation gehen?
Ja.
Im Hintergrund hört man vielleicht ein ganz kleines bisschen dröhnen, da wird irgendwo gerüttelt. Die hatten jetzt kommen aus der Mittagspause. So, ist jetzt hier so eine ergonomisch geformte Bank, in die man sich so ein bisschen zurücklehnen kann, Füße hoch. So, wir liegen jetzt und gucken wieder ins Tal. Wenn ich jetzt so hier liege, was passiert denn im besten Fall mit mir?
Du bist entspannt. Also wir bräuchten jetzt ein Kopfkissen, das haben wir nicht mit hochgebracht. Da oben ist jetzt der Bagger, das ist ja hier des Eifelers Lieblingsbeschäftigung, Rüttelplatte und Baggern.
Aber misst man dann auch sowas, dass man sagt, ja, da geht bei den Leuten auch der Blutdruck runter, der Puls?
Ja, es gibt einige Studien, habe ich auch in meinem Buch hinten ganz viele aufgeführt, auch gerade für Menschen mit Demenz, wie der Aufenthalt in der Natur wirkt. Klar, der Blutdruck geht runter. Der Stresspegel sinkt, Cortisol, ob jetzt mehr Dopamin ausgeschüttet wird oder am Abend Melatonin produziert. Also so, wenn du ja diesen Tag- und Nachtrhythmus erlebst, liegen auch Untersuchungen vor, dass dann einfach das Schlafbedürfnis wieder zunimmt.
Vor 20 Jahren hast du angefangen mit der Gartentherapie. Du bist eigentlich Gartenbauingenieurin. Das sind die, die in der Produktion sind, züchten, vermehren, Marketing. Wie kam denn dann der Sprung zur Therapeutin?
Also ich habe immer diese Kombination von Gartenbau und sozialer Arbeit gemacht. Im Studium habe ich den Schwerpunkt Gartenbau der Tropen und Subtropen gehabt. Ich habe in Geisenheim studiert und ich wollte eigentlich Entwicklungshelferin werden. Und ich war auch in Bolivien, habe da anderthalb Jahre gearbeitet und habe dann aus persönlichen Gründen entschieden, nee, das kann da nicht weitergehen. Also das ist für mich nicht der Weg. Und bin dann zurückgekommen und habe hier in Köln in verschiedenen sozialen Projekten gearbeitet. Mit Wohnungslosen habe ich gearbeitet. Im Frauenhaus habe ich Gärten angelegt mit den Kindern, mit Langzeitarbeitslosen, im Methadon-Projekt. Diese Geschichten, irgendwann dachte ich, boah, das geht mir auf den Zeiger, ich will mein eigenes Projekt machen und ich möchte mit Menschen arbeiten, wo bei mir das Herz aufgeht. Also ich möchte nicht erst so einen Widerstand überwinden, bis man ins Arbeiten kommt. Also das habe ich immer so erlebt bei dem Klientel, was ich eben beschrieben habe. Und bei Senioren ist es, gerade bei Menschen in Altenheimen, dass es immer eine Freude ist. Man kann sofort zum Thema kommen. Also ich muss nicht irgendwie erst was überwinden, dass sie überhaupt Lust haben, was zu machen. Genau, und so bin ich dann da gelandet, dass ich vor 20 Jahren gesagt habe, ich möchte Bauerngärten in Altenheimen machen. Weil für mich Bauerngarten, das ist so ein Ideal von Gartentyp. Und dann habe ich damit angefangen, es hat niemanden interessiert. Nee, echt? Das war so lustig. Ich dachte, ich habe jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen und dann gehst du los. Denkst, ja, ist ja eine schöne Idee, Frau Kreuer, aber da haben wir kein Geld für.
Aber du bist dann dran geblieben, hast dann damals losgelegt, aber einfach so oder hattest du damals schon eine Zusatzausbildung?
Nö, ich habe einfach losgelegt und war der Meinung, dass die Menschen mit Demenz mir schon beibringen, wie es ist, dass ich mit denen umgehen soll, kann. Und wenn du einfach aufmerksam bist und zuhörst und guckst und fühlst und empathisch bist, glaube ich, lernen alle Menschen voneinander. So habe ich das erlebt.
Was hast du denn gelernt zum Beispiel?
Ja, dass ich manchmal mein gärtnerisches Wissen in den Hintergrund packen muss. Also wenn du irgendwo ein Beet anlegst und dann die Stauden gepflanzt hast und das auch ziemlich gut findest, was du da gemacht hast mit den Leuten. Und dann kommst du vielleicht am nächsten Tag wieder und jemand hat dann alles wieder rausgehackt. Dann ist es ja eigentlich, dass ich mich freue, dass jemand wirklich so viel Eigeninitiative gezeigt hat. Und dass es auch manchmal nicht so schnell geht, dass ich manchmal abwarten muss, wie das Beispiel mit dem Heu. Dass es nicht damit zu tun hat, dass die das blöd finden, was ich da mache, sondern es braucht einfach echt lange. Ich hätte am liebsten schon nach 2 Stunden 25 Heukränze da liegen gehabt, so fast. Und dann dauert es aber vielleicht 3 Stunden. Es ist auch mal okay zu schweigen und das fällt mir auch schwer. Ich rede gerne, unterhalte mich gerne, stelle gerne Fragen und die werden aber manchmal nicht beantwortet.
Es ist hier wunderschön, weil wir jetzt auch von der Sonne beschienen werden. Ich merke aber gerade, dass ich mich so sehr entspanne.
Da kommt nichts mehr, ne?
Ein bisschen weiter genau. Zur nächsten Station.
Aber es ist doch interessant, das auch wahrzunehmen, dass es bestimmte Orte gibt, wo du Lust hast zu erzählen. Und bei manchen bist du vielleicht eher, dass du denkst, ach, wir könnten jetzt auch einfach die Augen zu. Also so, das finde ich das Tolle, das zu kreieren.
Genau, wir haben jetzt wieder eine kleine Gabelung. Jetzt gehe ich rechts, etwas von den Bauarbeitern weg.
Das ist hier unser kleiner Bauerngarten, der Staudengarten.
Der ist mit so einem kleinen Zaun, der aus so geflochtenen Ästen besteht, umringt. Da haben wir trennendes Herz, Lauch, Euphorbien.
Anis, Isop, Artemisia, Schafgarben, Rittersporn.
Wenn man Gartentherapeutin ist, kann es natürlich nicht schaden, wenn man sich mit Pflanzen auskennt.
Ja, genau. Ja, das lohnt sich. Ich habe ja Gartenbau studiert und auch Obstbau gelernt, habe im Garten- und Landschaftsbau ausgebildet. Und es ist auch immer so ein bisschen, wenn ich aus dem Winter komme, wenn du nicht viel mit den Pflanzen zu tun hattest, musst du dich so ein bisschen erst wieder reingrooven.
Und gibt es so ganz talentierte Therapiepflanzen, die so ganz viel können?
Ja, ach, ganz viel können ja die Duftpflanzen. Also das Düfte natürlich Erinnerungen wachrufen. Es sind ja immer die biografischen Erinnerungen, die auch die Düfte wachrufen. Was ich viel spannender finde, wenn dein Leibgedächtnis erinnert. Gerade für Menschen mit Demenz geht es nicht immer nur darum, weißt du, ich lasse dich an Pfefferminze riechen und frag, weißt du, was das ist? Darum geht es gar nicht, sondern wir würden an der Minze riechen und haben beide Erinnerungen. Fertig. Du musst mir nicht erzählen, was deine Erinnerungen sind. Aber ich habe hier vorne eine Pflanze. Das ist der Wollzist. Ne, wenn du die mal anfasst, die ist ganz, ganz, ganz weich.
Wie so ein Plüschpulli.
Ja, genau. Total. Super, super weich. Und auch gerade, wenn du mit Menschen arbeitest, die im Bett liegen, die nicht mehr aufstehen können, ist es super wichtig, einfach so Körpererinnerungen oder Körperstimulationen zu geben. Und natürlich kannst du streicheln, berühren, aber manchmal ist es auch so ein Grenzthema. Und wenn du eine Pflanze nimmst und damit über den Unterarm oder so streichelst, ist es auch eine gewisse Distanz, die du wahren kannst. Also, dass du die Pflanzen einfach machen lässt. Ich kenne die Menschen gar nicht so genau. Und so eine Grenze zu wahren und trotzdem zu berühren, das ermöglicht mir dann die Pflanze. Und da ist der Wollzist super.
Und welche Pflanzen sind gar nicht Therapie geeignet?
Giftpflanzen, Maiglöckchen, Tulpen kannst du auch essen und das bekommt dir nicht. Also wenn du zum Beispiel Angebote machst mit Johannisbeeren, dass die Leute sich die pflücken können, wie sie gerade so vorbeilaufen, ist es schlecht, wenn du daneben irgendwelche Giftpflanzen setzt. Also Pfaffenhütchen, das ist hochgiftig. Da solltest du wirklich drauf aufpassen. Es gibt ja auch eine Liste, was sind giftige Pflanzen, die da vermieden werden sollten. Ansonsten muss immer geprüft werden. Also du kannst natürlich sagen, Brennnessel wären fehl am Platz, weil die Verbrennungen hervorrufen. Aber wenn du das gezielt auch machst, also das gehört ja auch zum Leben dazu. Und wenn du immer ein Auge drauf hast und guckst, wie Stangenbohnen. Ich finde Stangenbohnen super in einem Garten für Menschen mit Demenz, weil alleine der Anblick von diesen Bohnenstangen, das ist so unglaublich, was damit an Erinnerung auch wachgerufen wird und auch was du an Möglichkeiten hast, aktiv zu werden. Der eine hält die Stange, die anderen gucken, ob gerade ist. Dann werden die Bohnen gezählt und ausgelegt. Kannst du im Stehen ernten und so weiter. Aber rohe Bohnen essen ist jetzt mal nicht gut. So, und es gibt natürlich auch einige, die vieles in den Mund stecken, also so dieses orale Erfahren. Und da muss man aufpassen. Wir haben auch schon mit Kartoffeln gesetzt und dann gucke ich und dann ist eine dabei, die isst halt die rohen Setzkartoffeln oder möchte sie gerne essen. Ne? Da musst du einfach sehen, dass du da immer ein Auge drauf hast. Oder wenn wenn du mit Erbsen was machst, dass man die nicht irgendwie in den Mund steckt, in die Nase oder wie auch immer. Also da kann man ja drauf gucken.
Aber auch jetzt mal unabhängig von Demenzerkrankten, so diese Stangenbohnen in jedem normalen Garten tun ja dann auch schon gut, weil ich mit der Familie ja eigentlich die Leute so ein bisschen aktiviert kriege.
Ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall immer so ein Gesprächsthema. Du hast immer eine Ressource, auf die du zurückgreifen kannst, dass du über die Stangenbohnen redest, über die Sorten, über fadenlose, nicht fadenlose, Feuerbohnen, Bohnengröße, Vielfalt der Samen. Und alleine so einen Riesenberg Saatgut von diesen Samen zu haben oder was ich auch gerne mache, diese Bohnensamen oder auch Erbsen in so kleine Baumwollbeutelchen geben. Manche Menschen, die auch viel so, man nennt das Nesteln, ne, so, oder an Tischdecken so rumfummeln. Und wenn du da auch nochmal einen anderen Anreiz in die Hände gibst, dass man da so ein bisschen mitspielen kann, da ist das Saatgut super. Wir können uns da vorne mal hinsetzen.
Okay, dann setzen wir uns jetzt auf eine Bank, die steht mit dem Rücken zum Haus und wir gucken jetzt den Hang hoch, dahin, wo wir eben gesessen haben und haben jetzt die Terrasse von euch links im Blick und haben jetzt den Blick nach oben.
Genau.
Ja, und du bist auch Dozentin in Grünberg, das ist so ein Ausbildungszentrum, nicht nur für Gartentherapie, aber auch für Gartentherapie. Du bist eine Gartentherapeutin nach IGGT.
Genau.
Was ist das denn?
Die IGGT ist die Internationale Gesellschaft für Gartentherapie. Wir haben da eine klare Definition, was Gartentherapie ist. Also, dass Gartentherapie eine zielgerichtete Interaktion mit Pflanzen oder Natur ist. Eine Fachperson muss das ausführen. Im Rahmen von der IGGT gibt es Weiterbildungen. 1,5 Jahre ist der Kurs berufsbegleitend und dann mit einer kleinen Abschlussprüfung und einer Abschlussarbeit. Und dann bist du zertifizierte Gartentherapeutin.
Was sitzen denn da für Leute in deinen Kursen?
Ach, das ist total bunt. Also es sind viele Gärtnerinnen und Gärtner, Landschaftsplanerinnen, Menschen, die aus der Pflege kommen, Ergotherapeutinnen, es waren auch schon mal eine Journalistin dabei, Arbeitssuchende, Menschen, die sich neu orientieren. Ganz bunt.
Erkennt man denn dann gleich, da ist jemand geeignet oder jemand ist nicht so geeignet für den Beruf oder kriegt das jeder hin?
Die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Ich glaube, wenn jemand Lust auf was hat, wird das schon auch passen. Es geht nicht um Können, sondern um Empathie und um Spaß und Interesse an Menschen, um Neugier, um natürlich klar, dass du eine Naturverbundenheit hast.
Und es gibt ja mittlerweile eine ganze Reihe von Ausbildungsmöglichkeiten. Sind die alle gleich? Gibt es da große Unterschiede mittlerweile?
Also ich bin davon überzeugt, dass es viele Unterschiede gibt. Du kannst dich Gartentherapeut nennen, es ist überhaupt nicht geschützt. Also ich würde das jetzt nicht beurteilen wollen, welche gut ist oder welche nicht. Dafür kenne ich auch nicht alle. Ich glaube, jede Art der Weiterbildung hat einen Schwerpunkt, hat einen anderen Fokus. Und vielleicht zieht das auch andere Leute an. Ich bin halt schon seit, ich glaube 2009 bin ich bei der IGGT und mache da diese Weiterbildung. Aber ich mache auch für andere Akademien die Weiterbildung.
Wie finde ich denn einen guten Gartentherapeuten oder Therapeutin?
Muss man erstmal definieren, was gut ist. Ich würde sagen, vielleicht erfahrenen Gartentherapeutin oder Gartentherapeutin. Wie findest du einen Physiotherapeuten, Psychotherapeutin? Ich glaube, das kommt echt auf die Person drauf an. Für dich ist jemand anders besser als für mich. Ich kann es für die Altenhilfe sagen. Also jemand muss echt flexibel sein. Spontan. Ich bin ja auch der Meinung, aber das ist auch wieder meine Meinung, dass es gut ist, wenn du gärtnerische Vorbildung hast. Also wenn du eine Ausbildung als Gärtnerin hattest, dann hast du einen viel größeren Pool, aus dem du schöpfen kannst. Also ich kann auch Gartentherapie machen auf der Domplatte, wenn ich nur 3 Grashalme in der Hand habe. Weil mir Natur und Garten ja fast wie in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ich glaube, wenn du dir das Gärtnerische immer wieder aneignen musst oder anlesen musst, weil du nicht diese langen Berufserfahrung hast, ist es schon auch ein bisschen Stereotyp, was da vielleicht hinten bei rauskommt. Aber auch das kann ich nicht wirklich beurteilen.
Komm einmal weiterziehen.
Ach so, ja.
Was haben wir da alles in dem Gemüsegarten?
Hier rote Beete ist schon gekeimt, Zwiebeln, Radieschen, Salat, Gurken, Zucchini, Kohlrabi und Erdbeeren. und Knoblauch. Ich hatte verschiedentlich schon ausgesät, aber das ist alles im Boden verfault. Es wird zu nass. Nächste Woche soll es hier so richtig trocken werden. Mangold ist auch da. Dann geht es los. Dann wird gesät und dann holt das alles wieder schnell auf, weil wir schon, wenn es dann mal losgeht, uns eigentlich hier aus dem Garten ernähren können. Da im Gewächshaus sind Tomaten drin und ein bisschen Paprika.
Das hatte ich nämlich auch anfangs gedacht, dass Gartentherapie immer was mit Anbauen und Essen zu tun hat.
Ja.
Hat man so lange Zeit, dass man auch wirklich mal die eigen angebauten Kartoffeln oder so zur Ernte bringt?
Also ich habe das in einem Altenheim in Köln, wo ich auch regelmäßig war, da hatten wir so eine kleine Gartengruppe und haben da auch Kartoffeln angebaut. Die haben wir hinterher auch geerntet. Und draußen habe ich dann eine Kochplatte aufgestellt und da haben wir die dann da draußen auch gekocht mit Quark. Ich habe dann irgendwie so eine mehlige Sorte angebaut aus Versehen irgendwie und dann mit Quark. Ey, das war so staubtrocken. Aber die alten Menschen kennen eher diese mehligen, ne? Es ist ja ein Impuls, den ich reingebe. Und wenn du Leute hast, die sich dafür interessieren, Mitarbeitende, vielleicht auch Angehörige, die Menschen in der Hausmeisterei oder so, dass du irgendjemand findest, der den Impuls da weiterträgt und dann funktioniert das schon auch.
Aber es sind in der Regel wirklich immer Institutionen, Altenheime, Krankenhäuser, die Gartentherapeuten anstellen oder gibt es auch mal Einzelkunden?
Noch ist es so, dass wenige als Gartentherapeuten eingestellt sind. Meistens sind sie dann Ergotherapeuten und werden als Ergotherapeuten oder Physiotherapeuten oder was eingestellt und machen trotzdem Gartentherapie, weil das einfach noch nicht über irgendeine Kasse abgerechnet wird. Außer die IKK Klassik, die hat jetzt angefangen, auch ich glaube die IKK, die normale, zieht auch nach, dass die eine Fortbildung bezahlen für 1,5 Jahre oder ein Jahr, dass da immer ein Coach reinkommt. Und die Leute, die da sich bereit erklären, müssen immer 2 Mitarbeiter sein, Mitarbeiterinnen, die dann Gartentherapie lernen. Ich finde es super, wenn in 5 Jahren hier mein Garten ein Therapiegarten wäre und du hättest jetzt ein Rezept dabei, 1 Stunde Gartentherapie, würde ich sagen, aha, mit was kommst du denn? Würde ich sagen, Rücken. Und dann würden wir verschiedene Sachen machen, dass wir ein bisschen trainieren, wie du gut aufstehen kannst, dass du deinen Rücken schonst.
Aber das will heißen, und so weiter. Ich kriege von Gartenarbeit nicht nur Rückenschmerzen, ich kann mithilfe von Gartenarbeit Rückenschmerzen beheben.
Also, dass deine Muskulatur bekräftigt wird, auf jeden Fall. Also, ich bin ja nun wirklich seit, ich weiß es nicht, wie viel, 40 Jahren Gärtnerin und ich habe keine Rückenschmerzen.
Also, normalerweise hätte ich ja eine Hacke in der Hand.
Ja.
Und gehe so ein bisschen nach vorne und hacke so. Und dann kriege ich ja nach einer halben Stunde doch Probleme im Nacken.
Genau. Also wir können das mal ausprobieren, ob du dich hinhocken kannst, wenn die Knie das noch aushalten und so das Unkraut ernten. Oder du hast einen kleinen Stuhl dabei oder du versuchst es mal andersrum zu machen, ne, dass du nicht immer nur die eine Seite nimmst, sondern dass du auch mit der linken Hand nach vorne gehst, die Hacke hältst. Also verschiedene Positionen mal ausprobierst und dass man da eine Weile mal hackt, sich wieder aufrichtet, dass wir so einen Bewegungsablauf einfach trainieren und dass du dynamisch bleibst, also dich bewegst, dass du dich mal bückst, mal hinhockst, wieder weitergehst, auch mal nach rechts und links. Das sind ja alles so die Bewegungen, die du am Schreibtisch nicht so machst. Also, dass dein Kreuz einfach auch mal wieder durchbewegt wird in alle Himmelsrichtungen. Genau.
So, und wir machen jetzt mal eine andere Übung. Wir legen uns mal hin auf den Rasen. Ich liege.
Und dann können wir mal wieder in den Himmel gucken. Ich gucke ja gerne in den Himmel. Also das können sich alle mal fragen, wann haben Sie das letzte Mal in den Himmel geguckt? Und jetzt auch mal die Beine aufzustellen, das hat ja schon ein bisschen was von Physiotherapie. Ich bin ja keine Physiotherapeutin und kann ja nur die normalen Bewegungen, die du draußen machst, intensivieren oder bewusst machen, ne? Dass du die Beine aufstellst, mit den Füßen hin und her schaukelst. Aber im Schwerpunkt geht es darum, dass du den Untergrund spürst, die Wiese spürst, die Unebenheiten auch wahrnimmst vom Rasen und mal zu gucken, wie gleiche ich denn die Hubbel unter mir aus oder was da juckt, ist das jetzt eine Ameise?
Ich habe auch so eine herrliche Kuhle im Rücken, sehr gemütlich und es riecht natürlich auch lecker mit der Nase so im Gras. Ne?
Ich bin mit der einen Pobacke hier auf so einem Hubbel und dadurch schaukel ich mit dem Becken hin und her, um das auszugleichen. Also es entstehen so Bewegungen, die man gar nicht unbedingt jetzt so willentlich herbeigeführt hat. Und dann kannst du auch mit der Hand mal raus am Gras so rumzupfen, auch mal so Geräusche wahrnehmen. Wenn man jetzt was aufschreiben würde, also hörst du den Bagger da hinten, da ist ein Flugzeug und die Vögel und was auch immer. Und du würdest so eine Akustikkarte mal zeichnen. Du bist als Punkt in der Mitte und wie weit auf dem Blatt würdest du den Bagger verorten? Und dann wie nah an dir dran hörst du die Vögel und mit dem Hören einfach mal spielst? Das ist eine Wohltat, weil wir alle immer nur gucken. Und das kann unterstützend sein, wenn du immer mehr die Orientierung verlierst.
Und ich komme ja immer wieder drauf zurück, es ist auch wirklich für Nicht-Demenzkranke in unserer voller Eindrücke prall gefüllten Welt einfach mal schön auf dem Gras zu liegen.
Jetzt hier auf dem Gras zu liegen, genau. Wenn es für Menschen mit Demenz gut ist, ist es für uns alle sowieso total gut.
Gibt es so Menschen, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind jetzt in all den Jahren?
Eigentlich immer. Ich hatte eine Dame mal, da haben wir Vogelscheuchen gebaut und die war Zeit ihres Lebens Polstererin, die hat alte Sofas aufgepolstert und die hat angefangen, auch die Hosen und Jacken mit Heu auszustopfen, so wie sie damals halt ihre Sessel ausgestopft hat. Und du hattest immer mehr das Gefühl, dass die sich ihren Kerl baut. Die hat sich ihren Mann gebaut und die hat wirklich ganz, ganz reizend mit dieser Vogelscheuche war sie so in Interaktion und die hat sie dann da im Garten aufgestellt und ja, das hat mir viel Spaß gemacht. Oder ich hatte auch meinen Herrn, der fand eigentlich alles scheiße. Da dachte ich, lass ihn mal laufen. 3 Wochen in Duisburg war das ein Projekt. Und hinterher war es so, dass der morgens 7 schon im Garten stand und gewartet hat, dass wir endlich anfangen. Und der war unser treuster Begleiter. Der hat hinterher allen erklärt, was überhaupt da passiert. Das war der Fachmann für Himbeeren, auch wenn du seine Sprache nicht mehr richtig verstanden hast. Also wie so eine Wandlung passiert mit jemandem, der erst aggressiv ablehnend war und hinterher das großartig fand. Oder wenn wir Stockbrot machen, also morgen Abend mache ich wieder Stockbrot in einem Altenheim. Egal, ob die Dinger ewig in der Flamme hängen, das wird einfach gegessen mit Freude und erzählt, gesungen, wie viel Lebensfreude in Menschen steckt, wenn du es wächst. Das finde ich einfach immer unglaublich. Noch eine Geschichte von dem Bauingenieur, ne, habe ich im Buch auch geschrieben, der auch ein bisschen murrig war und hat nicht mitgemacht. Und dann haben wir einen Bachlauf gebaut und um das Gefälle da so ein bisschen zu ermitteln, habe ich das mit einem Nivelliergerät gemacht. Und da musstest du ja diese Stange halten und dieses Nivelliergerät hat ihn irgendwie erinnert an seine berufliche Tätigkeit und dann ist er auch angekommen. Und dann war es so, dass er halt durch dieses Nivelliergerät geguckt hat und ich musste dann die Stange halten. Und er war da plötzlich dabei. Also das war so irre, so diese Wandlung, wie so ein Knopf, der umgeschaltet wird. Oder wir haben auch mal in einem Altenheim gezeltet. Das war auch nicht schlecht. Ich liebe das ja, mit Menschen, die vermeintlich verrückt sind, also vom Weg abgerückt zu arbeiten, weil du kannst genauso verrückt sein. Und das innerhalb zu zelten zählt so ein bisschen dazu.
Im Garten dann?
Im Garten, genau, in dem neu entstandenen Garten. Und da war auch eine Dame, die hat auch früher wahrscheinlich gezeltet. Und allein dieses Zelte aufbauen hat bei der Frau so viel Erinnerung wachgerufen. Ganz, ganz reizend. Was ich noch mal wichtig finde, ist, dass dieses Thema Gartentherapie auch im öffentlichen Raum einen Platz finden kann. Dass Außenanlagen, Freiflächen, Parks auch Raum für Menschen mit Demenz, also nach den Kriterien gestaltet werden sollen. Also dass das nicht nur die Angelegenheit der Altenheime ist. Wenn man sich anguckt, es werden 2/3 der Menschen, die an Demenz erkrankt sind, zu Hause gepflegt und betreut. Da muss es im öffentlichen Raum viel mehr Möglichkeiten geben, sich auch aufzuhalten und in Naturgenuss zu kommen, gerade in Städten. Ne? So, wenn ich mir vorstelle, der Blücherpark oder was auch immer, da gibt es Bereiche, die speziell für Menschen mit Demenz gestaltet sind. Da gibt es vielleicht einen kleinen Pavillon, wo immer mal wieder ein anderer Träger was machen kann. Einmal in der Woche ist die AWO da und hat vielleicht eine Beratung. Weil Beratung, glaube ich, draußen im Garten auf einer Parkbank einfacher sein kann. Es kann einmal die Woche ein Angebot stattfinden, ein gartentherapeutisches, ein offenes Angebot. Es gibt Beete mit ganz vielen Duftpflanzen, wo dran gearbeitet werden kann, gartentherapeutisch. Es sind Wege, die einfach zu erschließen sind, die barrierefrei sind. Es gibt dem Thema Demenz plötzlich ein Stück Normalität. Da sitzen die Alten in ihrem Garten, da sitzen die Jungen und chillen, da sitzen die, die Fußball spielen, da sitzen die Kinder, da ist der Biergarten. Also einfach die Vielfalt abzubilden. Also da verstehe ich überhaupt nicht, dass da noch nichts in die Richtung passiert ist. Komm, wir gehen nochmal weiter. Ja.
So. Aber man muss sich jetzt mal so ein bisschen recken und schütteln.
Ja, genau.
Hier haben wir jetzt vor dem Bauerngarten nochmal eine Bank.
Genau. Das ist auch hier die Abendsonnenbank. Die kommt dann da oben rüber. Da kann man auch nochmal eine andere Perspektive einnehmen. Jetzt siehst du die Farben an der Terrasse.
Genau, wir gucken jetzt auf das Haus und auf blaue Katzenminze und Lupinen. Das ist ein total harmonisches Beet.
Und hier ist auch nochmal mit den Formen zu arbeiten. Das ist ja konvex angelegt, also das heißt, es ist so halbrund. Das unterstützt den Bewegungsfluss, dass man da so rumgeht. Und wenn das eher konkav angelegt wäre, würdest du vielleicht eine Sitzbank da reinstellen, weil das die Form ist, die hält und beschützend ist, ne, wie der offene Arm. Und auch so mit Formen zu arbeiten, das ist schon auch für Menschen mit Demenz ganz spannend, aber auch für alle, die nicht an Demenz erkrankt sind, dass bestimmte Formen, bestimmte Verhaltensweisen mit sich bringen, dass die quadratisch-eckigen Formen eher so eine Stagnation, also du bleibst eher sitzen, du bleibst eher stehen, und die runden, organischen Formen bringen dich eher in Bewegungsfluss. Oder auch mal einen Weg enger zu haben und weiter zu haben. Du gehst durch eine enge Stelle, gehst du vielleicht eher introvertiert, guckst nach unten, kommst dann wieder an die große, weite Stelle und gehst dann mehr nach außen. Das macht dich mobiler, als immer auf so gleichförmig 2 Meter breiten Wegen vor dich her zu latschen. Manchmal komme ich in Altenheim und dann heißt es, wir haben ja so einen schönen Garten, aber die Leute gehen überhaupt nicht raus. Die bewegen sich nicht in den Garten. Und dann siehst du, die haben eine Terrasse, die ist rechteckig, die klebt am Haus. Wahrscheinlich auch noch mit 40 auf 40 Gehwegplatten. Und dann gibt es einen Weg, der ist 2 Meter breit gepflastert, einmal durch den Garten. Das sind Formen, die machen einen echt nicht an, sich zu bewegen. Dann gibt es auch noch rechteckige Tische, rechteckige Tischsets. Also, dass die Architektur nach außen gespiegelt wird, also diese rechten Winkel. Und ich finde, Natur darf auch wirklich auf rechte Winkel verzichten, soweit es möglich ist. Und das bringt dich einfach in Fluss.
Und hier in Nettersheim hat sich schon rund gesprochen, dass deine Gärten anders aussehen und dass man dein Wissen nutzen kann.
Ja, das ist in der Corona-Zeit entstanden. Da hat der Bürgermeister mich gefragt, ob ich auch eine Gartenberatung mache für die Bürger. Wir haben rund 8000 Einwohner hier in Nettersheim. Und das mache ich jetzt seit 3 Jahren, dass mich jeder Bürger und Bürgerin Nettersheims buchen kann. Und ich komme dann und mache eine Gartenberatung, eine ökologische Gartenberatung. Das ist der Schwerpunkt. Das rechne ich dann mit der Gemeinde ab. Ich habe da so einen kleinen Vertrag. Und ein bisschen kann man das schon sehen, wo ich gewesen bin. Dass nicht überall der Rasen immer rattenkurz gemäht wird, sondern dass es nur die Wege ist, dass die Wiese auch stehen bleiben darf, dass man mit Stauden arbeitet, dass Bäume auch keine Angst mehr machen müssen, dass man auch mal Bäume pflanzen kann. Das wird halt auch super angenommen. Ich finde, das ist einfach perfekt. Also auch gerade im Neubaugebiet, aber auch so die alten Nettersheimer. Da stand auch letztens einer mit so einem kleinen Hund an der Leine, wirklich so ein Ureinwohner in seinem Eifler Dialekt. Schon gehört, dazu helfen. Ne? Ja, kommen Sie mal eben rum. Total süß, kommen Sie doch mal rum.
Ja, kommen Sie doch mal rum. So einfach geht das. Da gibt es zwar noch keine Gartentherapie in Nettersheim auf Rezept, aber immerhin eine Gartenberatung auf Gemeindekosten für die Einwohner. Und das sorgt sicherlich auch schon für mehr Wohlbefinden und bringt einiges für die Artenvielfalt. Das ist mir jedenfalls aufgefallen, als ich an den außergewöhnlich bunten und auch lässigen Gärten in Nettersheim vorbeispaziert bin. Ich kann übrigens nur empfehlen, sich einfach mal öfter ins Gras zu legen. Wer mehr wissen möchte über Ulrike Kreuer, über ihre Bücher oder über die Bildungsstätte Grünberg, Links, Infos und Bilder finden sich wie immer auf gartenradio.fm. Ich sage herzlichen Dank fürs Unterstützen, fürs Abonnieren, fürs Weitersagen und natürlich vor allem fürs Hören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Hausrotschwanz. Gartenradio Ausblick.
Ja, beim nächsten Mal geht's zum allerersten Mal nach Schleswig-Holstein. Da hatte mich im letzten Jahr schon Svenja Schwedke angeschrieben und hatte gesagt, wir machen hier einen ganz, ganz tollen Tag der offenen Gärten. Kommen Sie doch mal vorbei. und weil der Tag des offenen Gartens in diesem Jahr zum 25. Mal stattfindet. Mittlerweile machen über 200 Gärten mit, 70.000 Leute sind da im Schnitt so unterwegs von Garten zu Garten, habe ich gedacht, fahre ich mal hin, gucke ich mir an und da werden wir einige Gartengastgeber und Gastgeberinnen kennenlernen. Wir werden natürlich hören, was hinter so einer Organisation steckt und was das eigentlich bringt. 25 Jahre so ein Aufwand, was vielleicht auch über persönliche Freundschaften hinaus für die Gartenkultur an sich bei solchen Tagen entsteht. Das alles werden wir besprechen beim Gartenhopping in Schleswig-Holstein. Und wer übrigens die Gärtner und Gärtnerinnen von der Alexianer Klostergärtnerei vermisst, im Juli sind sie wieder für uns da. Wir mussten nur ausnahmsweise einmal den Juni überspringen, weil einfach so viel los war in der Gärtnerei.